Endlich ist mein Netzbetreiber in die Pötte gekommen und hat mir die Daten des Smart Meters zur Verfügung gestellt, was sie vor anderthalb Jahren eingebaut haben. Daraus habe ich noch mal mehr über mein Balkonkraftwerk gelernt und jetzt kann ich euch erklären, wie es sich nach einem Jahr lohnt, Balkonkraftwerk mit Speicher. Und Spoiler, es spart mir weit über 50% meiner Stromkosten. Viele der Erkenntnisse dürftet ihr auch auf eure Situation und euren Haushalt übertragen können. In diesem Video zeige ich euch also, was ich in meinem ersten Jahr Balkonkraftwerk mit Speicher gelernt habe. Was bringen die Panels? Wie gut funktioniert der Akku? Wie klappt das mit der Nulleinspeisung? Aus welchen Apps und Daten und Messgeräten kann ich welche Schlüsse ziehen? Und auch, wie könnte ich das Ganze vielleicht erweitern? Mehr Panels, größerer Akku, bessere Steuerung oder Einspeisung von mehr als 800 Watt. Viel Spaß! Zuerst ein paar Infos zu meinem Balkonkraftwerk, damit ihr das vergleichen könnt. Ich habe zwei 500 Watt Panels, die sind so leicht Ost-West ausgerichtet. Ich würde das gerne stärker machen, aber ich habe sowohl morgens als auch abends von den benachbarten Häusern Verschattungen. Dann habe ich von Heumiles einen Akku, 2,24 Wattstunden, der per Schuko-Stecker angebunden ist. Zur Steuerung habe ich einen Shelly 3EM einbauen lassen in den Wohnungsverteiler hier im Mehrfamilienhaus. Die PV hat laut der Wechselrichter-App 1072 Kilowattstunden im Jahr gezogen. Das ist ja ungefähr der Erwartungswert pro Kilowatt-Peak, rechnet man so mit einer Megawattstunde im Jahr. In meinem Ein-Personen-Haushalt habe ich in den ganzen letzten Jahren ungefähr 900 bis 1000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht. Jetzt mit dem Lass, was ich ungefähr auch so lange habe wie das Balkonkraftwerk, dürften es eher 1100 pro Jahr sein. Laut meinem ganz normalen Stromzähler habe ich im letzten Jahr mit dem Balkonkraftwerk 450 Kilowattstunden nur bezogen, also 650 Kilowattstunden gespart gegenüber den zu erwarteten 1100. Das sind 227 Euro, wenn man mit 35 Cent rechnet. Und zwei Drittel des produzierten Stroms hätte ich damit selber verbraucht. Das finde ich ordentliche Zahlen. Viel genauer kriege ich das mit einem ganz normalen Zähler aber nicht hin, weil ich keinen Bock habe, immer die vier Etagen in den Keller zu rennen. Im Urlaub sind es auch mal eine bis anderthalb Kilowattstunden am Tag, normalerweise eher so um drei, bei vielem Waschmaschinenkram vielleicht auch mal vier Kilowattstunden. Einen Einspeisezähler habe ich auch, aber da habe ich natürlich auch keinen Bock, jeden Tag drauf zu gucken. Im Winter kommt so ungefähr nichts, im Sommer sind es so im Schnitt auch mal zwei bis drei Kilowattstunden am Tag, die die PV dann einspeist am Akku vorbei, wenn der schon voll ist. Aus den ganzen Durchschnittszahlen kann man jetzt alle möglichen Schlüsse ziehen oder auch lieber nicht, ist alles nicht genau genug. Aber jetzt ist ja InnerCity Netze hier in Hannover in die Pötte gekommen. Ich komme an das Portal dran. Ich habe Ende 2024 das Smart Meter bestellt. Es wurde im Februar 2025 eingebaut, aber es funktionierte alles Mögliche nicht. Apropos funktioniert nicht. Wenn alles aus einer Hand kommt, wie bei Wahmo, dem Sponsor des heutigen Videos, dann funktioniert alles doch. Wahmo macht Wärmepumpen zum No-Brainer und hat sich darauf spezialisiert, in Bestandsgebäuden alte, ineffiziente Heizungen gegen Wärmepumpen auszutauschen. Ihr bekommt ein Komplettpaket. Wärmepumpen von Premium-Herstellern, Hilfe bei den komplexen Förderungen, eine Festpreisgarantie, schnelle Installation und Wartungsverträge mit bis zu 20 Jahren Garantie. Das System optimiert euren Energieverbrauch anhand der gespeicherten Daten von allen Kundinnen. Wenn ihr euch bis zum WM-Finale für eine Wärmepumpe von Wahmo entscheidet und die bis Mitte September eingebaut wird, bekommt ihr ein Jahr Wahmo Care im Wert von 399 Euro gratis. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt zurück zu meinem Smart Meter. Ich bin nie an die Daten drangekommen und jetzt seit ungefähr Mai 2026 komme ich an die täglichen Daten in einem schönen Online-Portal und die haben sogar die Viertelstundenwerte seit Februar mit eingespeist, also Februar 26, nicht Februar 25. Ein ganzes Jahr lang an Daten ist also verloren gegangen. Ja, dann gucken wir doch mal rein in das neue Portal. Hier gibt es eine Jahresübersicht, da sehe ich also die einzelnen Monate. Im Februar habe ich demnach 63,8 Kilowattstunden bezogen. Das ist auf den erwarteten Jahreswert schon zu wenig. Ich habe ja 1100 Kilowattstunden im Jahr erwartet durch 12. Das wären 92 Kilowattstunden pro Monat. Und wenn ich hier nur 63 habe, muss ich ja schon um die 30 Kilowattstunden gespart haben. Tatsächlich, wenn ich in die Heumiles App, also in die App von meinem Wechselrichter reinschaue, hat die PV im Februar schon 26 Kilowattstunden geliefert, also rund 10 Euro mir gespart. Dieses Jahr ging es dann ja ziemlich pünktlich zum 1. März mit den Sonnentagen los und hier in der Weboberfläche sehe ich März, April, Mai tatsächlich jeden Monat unter 20 Kilowattstunden Bezug. Über 70 Kilowattstunden spart mir die PV-Anlage also. Und das sind bei den 35 Cent dann über 25 Euro im Monat. Beachtlich. Spannend ist auch ein Blick auf die einzelnen Tage. Fangen wir im Februar mal an. Der 1. Februar, da habe ich offenbar wenig Sonne, keine Einspeisung. Da sieht man dann sehr genau, was ich für einen Tagesbedarf habe. Hier nachts sind es irgendwie 30 bis 100 Watt. Das sind Kühlschrank, Router, NAS und ein paar Standby-Geräte. Am Morgen kommt dann immer eine Heißwasser-Kaffeemaschine. 1,87 Kilowattstunden. Also meine durchschnittlich 3 Kilowattstunden kriege ich offenbar nicht jeden Tag. Hier haben wir wieder Einspeisung 0 und eine hohe Spitze. Das ist dann eine Waschmaschine oder eine Geschirrspülmaschine. Da sind es 3,93 Kilowattstunden am Tag. Das ist also überdurchschnittlich. Das hier sieht nach einem normalen Arbeitstag aus, nach einem Homeoffice-Tag. Nachts sieht es aus wie immer, dann ein paar Heißwasserpeaks oder eine Waschmaschine und dann pendelt es sich den ganzen Tag lang eher so um 150 Watt ein, sodass ich auf 3,7 Kilowattstunden komme. Wichtig ist also, sich die Winterergebnisse anzugucken, um ungefähr ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Strom man eigentlich im Haushalt zu welchen Uhrzeiten verbrät. Schauen wir mal auf die Tage mit mehr Sonne. Wie gut der Akku die Standby-Last nachregelt, das sieht man beispielsweise, wenn wir im Urlaub sind, hier am 15. Mai beispielsweise. Diese kleinen Wellen sind dann eben die Unterschiede, wenn der Akku bei anspringenden und wieder ausgeschalteten Kühlschrank nachregelt. Das heißt, dass dieser morgendliche Heißwasser-Kaffee-Zacken 0,16 zu 0,22, 0,05 Kilowattstunden nur kostet. Das schauen wir uns mal genauer an. Das ist mein Heißwasserkocher, so sieht er direkt an der Shelly-Steckdose dran gemessen aus. 26 Wattstunden in mehreren Minuten. Das sind ungefähr 1500 Watt, die er in diesen 2 Minuten zieht. Und hier hinten nochmal ein paar kleine Huckel dran. So misst es der Shelly 3EM. Hier auf der Phase B habe ich auch 25 Wattstunden, genau genug. Und unten sieht man den Akku gegenhalten mit 16 Wattstunden. 16 mal 60, das sind ungefähr 1000 Watt, die der Akku gegenhält. Insgesamt summiert Shelly das auf in dieser Stunde 133 Wattstunden Verbrauch. Das dürfte fast nur die Phase B sein. 122 Wattstunden für die Phase B und 100 Wattstunden gegenhalten von dem Akku. Das finde ich schon ganz ordentlich dafür, dass der Akku eben bei den hohen Lasten über 1000 Watt gar nicht hinterherkommt. Hier ist auch noch ganz spannend, das ist der 4.6. Da habe ich hier wieder die Morgenspitze mit 0,2 Kilowattstunden und hier noch eine Spitze, die dann insgesamt, wenn man das umrechnet, nur 0,1 Kilowattstunde ist. Das schaue ich mir in der Shelly 3EM-Auswertung genauer an. Hier haben wir 32,5 Wattstunden in der Minute. Das sind dann ungefähr 2000 Watt. Das dürfte dann meine Waschmaschine sein. Hier vorne läuft sie ein bisschen an. Gegengehalten wird wieder mit ungefähr 16 bis 19 Wattstunden. Das sind dann wieder die 1000 Watt des Akkus. Insgesamt rechnet Shelly also 235 Wattstunden Strom für die Waschmaschine hauptsächlich und 162 Wattstunden gegengerechnet. In der zweiten Stunde 135 Wattstunden Verbrauch und 132 Wattstunden vom Akku gegengehalten, also praktisch keinen Bezug. Insgesamt also ist es überraschend wenig, was die Waschmaschine tatsächlich kostet, obwohl sie ab und zu über die zugelassenen 800 Watt des Wechselrichters hinausgehen. Bei mir waren es 504 Wattstunden Verbrauch für den Lauf und über 400 davon kamen aus dem Akku und nur 86 Wattstunden musste ich kaufen. Das finde ich beeindruckend wenig. Aber Waschmaschine und wahrscheinlich auch Trockner und Geschirrspüler haben ja nur sehr wenig Spitzen. Versuchen wir mal, einen Ofen zu finden. Kandidaten für einen Ofen sind die Sonntage, wenn ich tiefgefrorene Brötchen aufbacke. Und ja, hier geht es ordentlich los am Mittag. 0,74 Kilowattstunden Bezug bei sonst ja immer 0,2 für den Morgenhuckel. Das heißt, der Ofen hat mich 0,5 Kilowattstunden gekostet. Er hat hier hinten, diesmal auf Phase C, 35 Wattstunden pro Minute. Das sind dann also 2,1 kW ungefähr, die der Ofen gezogen hat. Und wieder 18 Wattstunden, also knapp 1000 Watt, dagegen gehalten vom Akku. Ah, hier zum Ende hin haben wir wieder die Phase C und dann schwenkt der Ofen irgendwann um und geht auf die Phase B. Insgesamt hat der Ofen 1,16 Kilowattstunden gebraucht und der Akku hat 730 Wattstunden dagegen gehalten. Sind dann ungefähr diese 0,5 Kilowatt, die mich das Ganze nur gekostet hat. Hier ist es also ein bisschen deutlicher. Ein Akku, der mehr als 800 Watt abgeben darf, könnte hier 0,5 Kilowatt pro Ofendurchgang mehr sparen. Bei längeren Back- und Brat- und Kochaktionen natürlich entsprechend noch mehr. Im Großen und Ganzen funktioniert das Gegenhalten also gut. Das sind auch Werte, die der Kollege Sven Hansen bei seinen Nulleinspeisungstests immer rauskriegt. Sofern ein Akku ein schnelles Gerät hat, der Shelly oder die Zwischensteckdosen und sogar die Aufsätze auf den Zähler sind relativ schnell, dann kann der Akku ungefähr sekündlich nachregeln und da kommen schon ziemlich gute Werte bei raus. Dann versuchen wir mal Rückschlüsse auf die Akkugröße zu schließen. Schauen wir uns dazu die Monatsübersichten an. Beispielsweise hier im Mai. Die Tage mit Orangenbalken, das heißt, ich habe eingespeist, das heißt, der Akku war voll. Und entsprechend habe ich da auch eben nur diese 0,2 Kilowattstunden Verbrauch. Hier habe ich einen Tag, 16.05. mit 2,34 Kilowattstunden Bezug. Das heißt, hier war der Akku leer. Aber wie hätte ich mich da retten können? Am Tag direkt davor hat die Sonne gar nicht geschienen. Aber hier vor an den Tagen. Das heißt, hätte ich einen größeren Akku, größer als die 2,2 Kilowattstunden, hätte ich von den Tagen davor 1, 2, 3 Kilowattstunden sparen können und hätte mir diese vielleicht ungefähr dann im Vergleich 2 Kilowattstunden sparen können. Wenn ich hier weiter gucke, an den Tagen danach wären es vielleicht auch nochmal 1, 2 Kilowattstunden. Und auch hier, wo bin ich, im Mai, hier wären auch nochmal 2 Tage, wo ich vielleicht jeweils eine Kilowattstunde hätte sparen können, aber hier waren auch die Tage davor nicht so dolle. Das heißt, ich habe an den Sonntagen total viel zu viel Strom, den ich speichern könnte, wenn ich einen Akku hätte. Aber pro Monat sind es immer nur 2-3 Tage, wo mich dann die größere Akkukapazität über einen ganzen trüben Tag und dessen 1, 2, 3 Kilowattstunden gerettet hätte. So oft tritt das also gar nicht auf. 1, 2, 3 Mal pro Monat vielleicht. Gucken wir mal noch in den Februar. Da habe ich gar keine Einspeisung. Hier würde mir ein größerer Akku also gar nichts nützen. Und ich schätze, November, Dezember, Januar, Februar, die 4 Monate sehen so ungefähr aus. Ich habe also 4 Monate, in denen mir ein großer Akku gar nicht hilft. Und 8 Monate, in denen der große Akku vielleicht an 3 bis 4 Tagen so die ersten trüben Tage überbrücken könnte. Das wären also im Jahr, sagen wir mal, 5 Kilowattstunden im Monat mal 8 Monaten, in denen das gelingt, sind 40 Kilowattstunden im Jahr mal 35 Cent. Sind also um die 15 Euro im Jahr, die ich mit einem deutlich dickeren Akku nur sparen könnte. Das lohnt sich also nicht. Ja, gucken wir mal in die Messwerte der Apps. In meiner speziellen Konstellation, wo der Wechselrichter direkt eingestöpselt ist und nicht am Schuko-Eingang des Akkus steckt, muss ich in Heumals 2 Systeme anlegen, weil das mit einem System, das kriegt die App irgendwie nicht hin. Ich habe hier also ein System, wo ich den Akku sehe, der dann den Shelly auswertet und alles, was eine negativ auf einer Phase kommt, hält er für Solar und ich habe davon getrennt, nur den Wechselrichter in einem System und der sagt mir sehr zuverlässig, wie viel Strom tatsächlich von oben kommt. Wenn ich in das andere System gehe, sehe ich dann relativ zuverlässig, was der Akku eigentlich macht. Ich habe da Effizienzwerte, aber die Summen, die der so ausgibt, die sind ziemlicher Quatsch, da kann ich wenig mit anfangen. Zum Beispiel hier in der Gesamtsicht soll ich auf einmal als Ertrag in 2025 so gut wie nichts haben, 10 Kilowattstunden und in 2026 auf einmal 294 Kilowattstunden. Das kann nur irgendwie an der Software liegen, dass da was nicht stimmt. Ebenso der Netzbezug in 2025 so gut wie nichts und in 2026 dann ein irgendwie realistischer Wert, den ich aber beiden nicht trauen kann. Für vertrauenswürdig halte ich eigentlich nur die Effizienzwerte des Akkus. Das sind insgesamt 303 Wattstunden abgegeben und 379 Wattstunden aufgenommen. 80% Effizienz finde ich für so einen rein Schuko-gekoppelten ganz in Ordnung. Ein bisschen Hoffnung hatte ich dann ja in den Shelly 3 EM, aber da sind nur die aktuellen Messungen tatsächlich zuverlässig, die Summierung nicht. Und das hat gleich mehrere Gründe. Bei mir liegt es erstens daran, dass der Shelly den Strom, der im Keller verbraucht wird, nicht mitzählen kann. Ist bei mir aber nicht so wichtig. Zweitens habe ich PV und Akku an Phase A hängen und da hängen auch noch Verbraucher. Und wenn die PV liefert, sagt der Shelly mir vielleicht 0 auf der Phase A, aber in Wirklichkeit habe ich die PV-Einspeisung als negativ, dann den Verbrauch der Geräte, die dranhängen und drittens noch das, was der Akku sich davon gerade wegschluckt. Ebenso bei der Abgabe, wenn ich auf Phase B oder C eine Last habe, erkennt der Akku das auch richtig und feuert auf Phase A das im Negativen nach. Daher kann ich noch nicht mal sagen, in welchem Zustand sich das System befindet. Wenn ich einen negativen Wert auf Phase A habe, kann das entweder heißen, der Akku hält dagegen, was gerade auf B und C läuft, oder es heißt, der Akku ist voll und ich habe gerade Solar, was ich nach draußen abgebe. Da hilft dann wirklich nur das Smart Meter. Ähnlich sieht es bei den Jahressummen aus. Laut Shelly habe ich 765 Kilowatt bezogen im letzten Jahr und 650 Kilowatt eingespeist. Keine dieser Zahlen stimmt mit irgendwas überein, was tatsächlich stimmt. Das Ganze mag ein bisschen besser funktionieren, wenn ihr ein System habt, wo die PV und der Akku direkt miteinander gekoppelt sind und in einer App die Werte wirklich von beiden ablesbar sind. Ja, dann fassen wir mal zusammen. Meine PV hat letztes Jahr also 1072 Kilowattstunden geliefert. Das ist ein bisschen mehr, als ich mir erhofft hatte. Ich habe noch 450 Kilowatt von außen bezogen. Mein Akku hat nochmal 300 Kilowatt ungefähr geliefert, also gespeicherten Solarstrom. Und ich habe 350 Kilowatt ungefähr direkt von der PV verbraucht und komme damit auf meinen Jahresverbrauch von ungefähr 1100 Kilowattstunden. Auf der anderen Seite die 1072 Kilowattstunden. Davon sind 380 Kilowattstunden im Akku gelandet. 350 Kilowattstunden hat die PV direkt eingespeist und nochmal ungefähr 300 Kilowattstunden habe ich dann nach außen abgegeben. Überrascht an der ganzen Geschichte hat mich vor allem, wie gut die PV tatsächlich arbeitet, wie gut der Akku dagegen hält, die paar Spitzen über die 800 Watt hinaus, wie wenig das im Jahresmittel dann eigentlich nur ist und dass es sich überhaupt nicht lohnt, über 800 Watt hinauszugehen, zumindest solange man also kein Elektroauto hat oder richtig super viel 10 Stunden am Tag kocht oder den Ofen anhat. Und mich hat gewundert, wie schlecht die Shelly-Werte tatsächlich zur Statistik taugen, weil dadurch, dass der Akku sich davon nämlich was wegnimmt und das auf einer Phase bei mir so viel passiert, dadurch sind die Shelly-Statistiken quasi wertlos für mich. Ja, und die Frage, lohnt sich das Balkonkraftwerk? Auf jeden Fall. Ich habe über 200 Euro im Jahr gespart und wenn ich auf die Einspeisewerte gucke, also die PV hat 350 Kilowatt mir direkt erspart und der Akku hat ungefähr 300 Kilowatt dazu geliefert, könnte ich sagen, von diesen 200 Euro gehen weit über 100 Euro direkt auf das Balkonkraftwerk, also einstöpseln und man spart. Wichtig ist natürlich, dass es ordentlich ausgerichtet ist und alles. Also da habe ich mit meiner 1 Megawattstunde auf dem Dach schon ganz gute Werte. Wird sich eine größere PV lohnen, also die 2000 Kilowatt Peak komplett ausnutzen, die erlaubt sind. Im Sommer auf keinen Fall, da weiß ich jetzt ja schon nicht, wohin mit dem Strom. Im Winter aber durchaus. Da speise ich ja 0 ein, könnte also noch viel mehr Strom benutzen. Ich habe mal zusammengerechnet, das sind ungefähr 100 Kilowattstunden, die ich in den 4 Wintermonaten geerntet habe. Das wären dann vielleicht 200 bei besserer Ausrichtung, also auf winteroptimierter Ausrichtung vielleicht noch ein bisschen mehr. Sind so 35, 40 Euro im Jahr. Also hätte man so alle 2-3 Jahre ein Panel raus. Könnte ich eigentlich mal machen. Ja. Lohnt sich der Akku? Ich würde sagen, ja. Er spart mir eben, wenn ich auf die Zahlen gucke, etwas über 100 Euro im Jahr. Er kostet allerdings auch 500, 600 Euro Anschaffung. Also 100 Euro Messkosten und derzeit vielleicht 250 Euro pro Kilowattstunde sind eben 600 Euro. Aber ich denke schon, das macht sich bezahlt. Würde sich ein größerer Akku lohnen? Also als ich zuerst gesehen habe, dass ich 2-3 Kilowattstunden am Tag einspeise und nicht speichern kann, dachte ich mir, ja, auf jeden Fall brauche ich einen größeren Akku. Aber wenn ich mir die Tageswerte so angucke, sind es eben nur ganz wenige Tage, an denen ich wirklich was davon hätte. Überraschenderweise passen diese 2 Kilowattstunden ganz gut zu meinem täglichen Verbrauch, obwohl ich ja eigentlich im Jahresmittel 3 Kilowattstunden Tagesverbrauch habe. Tatsächlich könnte ich einen größeren Akku nur dann überhaupt im Sommer leer kriegen, wenn an einem trüben Tag der Akku vom Vortag noch voll ist. Das hängt natürlich eben sehr von eurem tatsächlichen Verbrauch ab. Bei einem Elektroauto sieht es anders aus. Wenn ihr noch mehr waschen müsst, sieht es anders aus. Wenn ihr mehr mit Elektrowerkzeugen im Sommer gerade arbeitet, sieht es nochmal anders aus. Da müsst ihr dann eben selber überlegen, wie es in eurer Situation wäre. Tja, so viel also zu meinem ersten Jahr Balkonkraftwerk. Balkonkraftwerk lohnt sich auf jeden Fall. Sofort macht es sich bezahlt. Akku ist eine schöne Sache, braucht allerdings die Messtechnik, damit es gut funktioniert. Ein Smart Meter braucht man nicht. Die Akkugröße, man braucht, glaube ich, eine viel kleinere, um schon effizient zu arbeiten, als man denkt. PV kann eigentlich nicht groß genug sein. aber bringt dann nur im Winter was. Neben den ganzen Ersparnissen macht das Ganze auch einen Riesenspaß. Und ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hier hinten schreibt mal in die Kommentare, wie macht ihr jetzt weiter mit dem Balkonkraftwerk? Und über ein Like und ein Abo würden wir uns sehr freuen, natürlich. Wenn ihr auch ein Smart Meter wollt und sei es nur zum Nachgucken und Rumspielen, hier in dem Video erfahrt ihr, wie ihr es vielleicht ein bisschen schneller kriegt. Und hier in dem Video erfahrt ihr was zur Effizienzmessung von diesen Solarakkus. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.